Feinschmeckertouren, Folge 352.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hallo, buon dia und schön, dass du auch heute wieder bei uns bist. Wir sind immer noch in Boltagna im Süden der Pyrenäen und in dieser Folge berichten wir dir, was du von hier aus erleben und sehen kannst. Zwei wirklich sehenswerte Plätze. Du hörst etwas über einen großen Staudamm, der leider sehr wenig Wasser hat. Und du erfährst was über eines der schönsten mittelalterlichen Städtchen im Norden von Spanien. Und jetzt geht's auch schon los. Ja, Tina, du hast mich ja mehr oder weniger gezwungen, an diesen Stausee zu fahren. Also nicht an den Stausee zu fahren. Natürlich wäre ich da auf jeden Fall entlang gefahren, weil mit einem offenen Cabrio-Dach, mit Blick auf einen schönen vollen See am Rande da entlang cruisen, das hätte mir natürlich schon Spaß gemacht. Aber ja, der erste Eindruck, der erste Blick auf diesen See, der war auch irgendwie bedrückend und fast ein bisschen unheimlich, weil da war eigentlich überhaupt kein Wasser drin.
Ja. Das war genauso. Das hat auf der einen Seite für uns jetzt mit diesem Blick hatte das was Schönes, weil wir ja auch echt tolle Fotos davon machen konnten. Und wir konnten quasi inmitten dieses leeren Stausees, am oberen Ende des Stausees, konnten wir den Flusslauf sehen von einem der Flüsse, der eben in diesen Stausee fließt. Und das ist ja was, was man normalerweise nicht sieht. Und beeindruckend fand ich da auch nochmal, dass der Flusslauf quasi sich mindestens nochmal so, also so sieht es zumindest auf dem Foto aus, sich schon nochmal irgendwie so 3 Meter tief in die Erde gegraben hat oder die ursprüngliche Form auch beibehalten hat. Ja, also es ist wie so ein kleiner Flusscanyon in diesem leeren Stausee. Und ja, also gerade natürlich im August und im September ist der Stausee so oder so immer leerer, weil die da ja das Wasser entsprechend abziehen, das Jahr über, was eben im Winter aus den Bergen kommt. Aber dass der Stausee quasi trockengelegt ist, auf mindestens der Hälfte, würde ich mal schätzen, der Länge des Stausees. Und die ist ja schon ziemlich gewaltig, weil insgesamt ist der 15 Kilometer lang und etwa 800 Meter breit. Also das ist schon echt ja beängstigend, möchte ich mal sagen. Und da sieht man einfach auch ganz deutlich, dass wir auf unserer Erde ein Wasserproblem haben und dass wir da sorgsamer damit umgehen sollten. Ja, also auch sparsamer einfach auch, weil die Bilder, die wir auch im Internet gefunden haben aus vorherigen Jahren, die zeigen einfach, wie der Wasserstand stetig abnimmt, auch im Winter oder nach dem Winter, wenn die Schneeschmelze erfolgt ist.
Naja, dieser Embalse de Mediano, wie der Stausee heißt, ist ja einer der größten im Norden Spaniens tatsächlich. Und genau die Bilder, die wir da gesehen haben von dem Kirchturm, zu dem wir hingelaufen sind, was wir dir auch gleich beschreiben werden. Ja, da siehst du auch in den Sommermonaten, wo tatsächlich ja Wasser entnommen wird, klar, was später erst wieder aufgefüllt wird, dass eigentlich ja nur die Spitze oder wenn der Kirchturm mal tatsächlich ganz zu sehen war, dann war aber direkt auch quasi das Ufer direkt daneben. Wir haben diesen Stausee an dieser Stelle noch ganz anders erlebt, nämlich, ich würde mal ungefähr sagen, 15 Meter weniger Wasser, also 15 Höhenmeter weniger Wasser als auf diesen Bildern. Tatsächlich ist dieser Stausee bereits in den 1950ern geplant worden, aber erst 1974 wirklich komplett fertiggestellt worden. Und ja, den Planern war klar, dass sie dort einen Ort verschwinden lassen in den Fluten, in diesem Wasser, nämlich den Ort Mediano. Und die Kirche dieses Ortes, nämlich die Iglesia de la Asunción de Mediano, das ist genau dieses Bauwerk, was du auch bei vollem Staudamm zumindest an der Spitze noch siehst, was wir aber komplett trocken erreicht haben.
Also mich hat es total angemacht, da hinzufahren, weil Mich hat es erinnert an den Stausee in den italienischen Alpen, nämlich konkret den Reschenpass. Da sieht man ja auch immer noch den Kirchturm im Wasser oder auch im Winter, wenn der Stausee dann zugefroren ist unter dieser Schnee- und Eisdecke. Was mich vor allem angemacht hat, war einfach diese Farbe des restlichen Wassers, denn diese Farbe, die ist hell türkis. Also, wenn du die Bilder kennst aus dem Internet vielleicht oder du auch so schon selber auf den Malediven warst, wir waren da noch nicht, da hast du eben auch dieses schöne, leuchtende Türkis, was auf den Malediven ein klares Türkis ist, wo man auch die Fische drin schwimmen sieht und was hier in diesem Stausee ein kompaktes Türkis ist. Da siehst du nämlich einfach dieses türkise Wasser und das war's dann. Und je nachdem, wie die Sonne eben gerade auf dieses Wasser, auf die einzelnen Stellen scheint, zeigen sich diese Farben total unterschiedlich und neben diesem Kirchturm und diesem weißen Ufer, den weißen Steinen, ist dieser Kontrast einfach total fantastisch. Also ich könnte da wirklich stundenlang entlanglaufen, immer wieder den Foto zücken oder die Videokamera und da Aufnahmen machen, weil man immer wieder andere Blicke und andere Farben vor Augen hat. Wenn man dann zum Beispiel in Richtung der großen Staumauer blickt, da wird es dann eher so ein bisschen grün, das Wasser, verliert aber trotzdem irgendwie seine ja türkisene Brillanz nicht. Und wir dachten eigentlich, dass so etwas besser ausgeschildert ist von der Landstraße und auch ein richtiger ja, ein Parkplatz da ist, wo man auch anhalten kann gut und vielleicht sogar eine Bude zum was getränkemäßig sich auszustatten, ja. Das ist tatsächlich nicht so. Also du findest an der Hauptstraße in Richtung Barbastro auf der linken Seite gibt's einen kleinen Parkplatz. Das ist ein Schotterparkplatz. Also vorne ist quasi nur so eine Parkbucht, aber nach hinten weg, das sieht man erst gar nicht so richtig von der Straße. Da ist noch so ein kleiner Stellplatz, ein kleiner Parkplatz und da ist beschrieben Parking Kajak in Mediano. Und das genau ist der Platz, an dem du anhalten solltest, parken solltest und dann gehst du einfach gerade nach vorne in Richtung des Stausees. Wir haben geguckt, wie lange wird es wohl dauern zu Fuß, bis man da ankommt. Auf der Karte wurde uns angezeigt 21 Minuten Fußmarsch. Und das hat natürlich für uns überhaupt nicht gereicht. Wir haben natürlich deutlich länger gebraucht und megamäßig überzogen, weil logischerweise ständig will man irgendwelche Fotos, Bilder, Videos und so drehen. Was aber wichtig ist für dich zu wissen, ist, dass es einfach eben Natur pur ist. Und das heißt, der Weg ist voll mit größeren und kleineren Steinen. Direkt daneben ja, sind Gräser und ja, manchmal auch Büsche. Also wir empfehlen dir ein sehr gutes Schuhwerk. Auch dahingehend, dass man ja auch nie weiß, welche Tiere dort ja, auf dem Boden so wohnen und unterwegs sind. Gute Schuhe sind eine gute Sache. Und wir haben also anstatt der 21 Minuten mal gute 48 oder sowas gebraucht. Genau.
Naja, du hast ja auch ganz tolle Ausblicke, also eigentlich eine ganz bizarre Landschaft da, ja. Da sind an den westlichen Ausläufern, an dem unteren Ende, eben kurz vor dem Stauwerk und quasi westlich von diesem Kirchturm, der da noch steht, das sieht aus quasi ja wie so eine, teilweise wie eine Art Mondlandschaft oder wie irgendwelche Sanddünen, ja, die da in sehr bizarren, unterschiedlichen Formen tatsächlich gehalten sind. Da hat es auch noch irgendwelche Ruinen von dem Dorf, das es da gibt. Und eigentlich, Tina, ist ja fast die komplette Strecke, die wir da über diese Ebene gelaufen sind, völlig unter Wasser, wenn dieser Stausee tatsächlich mal voll ist. Also das heißt, du hast dort eigentlich nur in den vorderen Bereich, halt natürlich Büsche, ja, du gehst da an so einem Gatter, an so einem Sperrgitter vorbei, da kannst du dann rein, das ist eben für die Kajak- oder Bootfahrer da drin, aber ansonsten läufst du dahinter, es ist null schattig, also wir hatten auch richtig Sonne an dem Tag, wir haben auch richtig Bräune und vielleicht auch ein bisschen Röte gewonnen, das wissen wir nicht so genau. Aber jedenfalls sei eben entsprechend drauf eingestellt, ja, mit der Kopfbedeckung oder mit Sonnenschutz oder sonst was. Aber es lohnt sich einfach, dahinter zu laufen, ja. Das ist so ein tolle Anblick. Also nicht nur dieser Kirchturm, sondern auch das, was auf der gegenüberliegenden Seite einfach zu sehen ist.
Du meinst so die Berge mit den Flüsch?
Genau die.
Genau. Flüsch haben wir ja zum ersten Mal im Baskenland gesehen und das ist schon eine bizarre Landschaft und eine bizarre Anordnung der Steine, der Felsen, die sich ja so nebeneinander, übereinander legen, als ob man
ein Millefeuille
produzieren würde. Genau, also so Lage für Lage aufeinander machen und das dann trocknen lassen und dann ja, fast senkrecht stellen, will ich mal sagen, oder aufstellen, hochstellen, genau. Ja, und was ich aber auch noch sagen möchte ist, und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, da ist auch ein Warnhinweis, ein Warnschild dran, dass sich eben die Wasserhöhe auch mal ganz schnell ändern kann. Und das erleben wir ja auch gerade weltweit. Gerade wie wir hier unterwegs sind, sehen wir ständig Nachrichten, wie in der Welt überall ja heftige Regenfälle sind, wahnsinnige Überschwemmungen mit vielen Menschen, die verletzt sind oder sterben dabei. Und das ist natürlich hier auch der Fall. Also während wir hier unten, in Anführungszeichen unten, an diesem Stausee sind, gibt es ja eben oben diese riesigen Berge, die Pyrenäen. Und wenn es da mal richtig regnet, und das kann ja schon mal auch mal durchaus vorkommen, dann ja, kommt das Wasser da eben in richtigen Massen auch mal schnell an, mit dem man nicht rechnet. Und das wird nicht umsonst da stehen, das Schild. Also klar, für uns jetzt um die Jahreszeit, wo es hauptsächlich trocken ist, da geht's. Aber es gibt eben auch andere Monate, da kann das durchaus mal passieren. Also von daher, ja, achte vielleicht ein bisschen auf das Wetter und such dir nicht gerade die Tage aus, wo du davon ausgehen kannst, dass in den Pyrenäen ein riesiges Regengebiet unterwegs ist.
Ja, das ist ja auch das Skurrile an diesem Spaziergang, wenn man so will, wenn man zu diesem versunkenen oder derzeit ja komplett trocken liegenden Kirchturm geht, wenn du dann auf diese Staumauer blickst oder du blickst gegenüber auf die Felswände und siehst dort eben auch sozusagen die Baumgrenze und kannst genau erkennen, wie hoch das Wasser in diesem Staudamm stehen kann, dann hast du direkt eine Vorstellung davon, dass wenn du da stehst am Fuß des Kirchturms, du ungefähr, naja, 10, 15 Meter unter der Wasseroberfläche wärst. Und das ist auf diese Fläche gerechnet ein Wahnsinnsvolumen an Wasser, was da ist. Also ich würde mir jetzt keine Sorgen machen, wenn jetzt selbst in diesem Fall da ein Wolkenbruch ein paar Tage in den Pyrenäen runterrauscht, die Flüsse, die beiden Flüsse, die diesen Stausee speisen, komplett überlaufen und diesen See füllen. Das würde wahrscheinlich trotzdem Wochen dauern, bis der mal auf die Höhe kommt, wo wir da waren. Weil, sagen wir mal, die Wasseroberfläche, die war 10, 15, vielleicht sogar 20 Meter unter uns. Auf jeden Fall ist es ein sehr spektakulärer Ort. Also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen zu besuchen, wenn du dort in der Gegend bist, weil einfach, ja, das ist imposant.
Absolut. Und ich finde sowieso, du hast gerade die richtigen Worte benutzt. Spektakulär und imposant ist nämlich auch die Stadt, die sich am oberen Ende dieses Stausees befindet. Und die heißt Ainza Sobrarbe. Genau. Und die liegt auf einem Felsen. Das ist eine Kleinstadt mit einem sehr großen Hauptplatz und einer Burg. Und da gibt's eben auch zwei Möglichkeiten, in die Oberstadt zu kommen, denn es gibt auch eine Unterstadt, die eben neuer ist, ja, neueren Datums. Unten am Fuße des Berges gibt es einen Parkplatz, wo du parken kannst, oder du fährst in Richtung der Burg oben. Direkt hinter der Burg gibt es einen sehr großen Parkplatz. Da können auch gut und gerne die Wohnmobile parken. Also das haben die sehr schön angelegt. Und dann kommt man eben von oben dann über die Burg in die Altstadt und dann von der Altstadt über Treppen, über viele Treppen, nach unten in die Neustadt. Wir haben den Weg von oben nach unten gewählt. Der war uns irgendwie sympathischer. Der Parkplatz, der war auch gar nicht teuer, finde ich. Wir hatten nicht viel Zeit. Ich habe für 50 Cent eine Stunde Parkzeit bekommen. Für so einen, sagen wir mal, einen spektakulären Ort, finde ich, ist das extrem günstig.
Ja, genau. Länger hatten wir ja auch tatsächlich gar nicht Zeit, weil wir hatten ja einen Slot im Spa vom Hotel Monasterio de Boltagna gebucht, wo wir gewohnt haben. Also konnten wir nur einmal schnell durchfetzen. Ja, dieser alte Ortskern ist eben auch als Kulturgut eingestuft worden. Diese Burg stammt tatsächlich auch aus dem 11. Jahrhundert und war Teil einer christlichen Verteidigungslinie gegenüber den Angriffen von den muslimischen Mauren aus dem Süden. Da hat es ja hier auf dieser iberischen Halbinsel ein ziemliches Hin und Her gegeben in der Geschichte. Und wenn du durch diese Burg oder sagen wir mal die Reste dieser Burg, dieses Castello gehst, dann kannst du gleich nach der, da wird früher eine Zugbrücke gewesen sein, schätze ich mal, auf der rechten Seite auf die Burgmauer auch hochgehen. Da hast du einen schönen Blick auch in Richtung des Embalses. Da siehst du eigentlich den oberen Eingang und natürlich auf die Unterstadt und ins Tal hinein. Sehr schöner Blick. Da gibt es übrigens auch für diejenigen, die daran interessiert sind, ein kleines Museum über die Tierwelt in den Pyrenäen. Das konnten wir jetzt natürlich nicht besichtigen, weil wir die Zeit dazu nicht hatten. Aber das ist vielleicht auch ein ganz netter Tipp für diejenigen, die da Interesse an dieser Art von Geschichte oder Naturkunde haben. Am anderen Ende dieser Festungsreste kommst du auf einen schönen großen Platz, so ähnlich wie ein Park. Und danach kommt dann dieser schöne Plaza Mayor, denn dieser Ort, der als eines der schönsten mittelalterlichen Orte im Norden von Spanien gilt, eben auch aufweist, interessanterweise, der ist langgestreckt, hat zu beiden Seiten auch Arkadenhäuser und so schöne Arkadengänge sind da auch. Was dort auffällt, ist, dass diese Arkadenhäuser eben komplett aus Stein sind, also es fehlen eigentlich so klassische Fachwerk- oder Holzbauten, und zwar in der gesamten Altstadt. Das sind alles komplette Steinhäuser mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo auch mal ein bisschen Holz sichtbar ist. Aber hier ist echt massiv gebaut worden.
Ja, und interessant ist die Farbe. Diese Stadt wurde nämlich aus dunklem Stein errichtet, also die Häuser zumindest. Ja, das ist so ein Dunkelgrau, geht fast ins Schwarz. Und wenn du beispielsweise Städte wie Gruyère in der Schweiz kennst, dann kannst du dir vorstellen, wie dieser Plaza Mayor aussieht. Oder im Baskenland La Guardia, da waren wir ja schon. Und da kannst du übrigens auch auf unserem Blog eine Podcast-Folge darüber hören. Die Stadt ist ähnlich, oder auch in Italien, Montalcino ist ja sehr bekannt. Mich hat die Stadt sehr an Montalcino erinnert, weil wir da auch mal von hinten quasi in die Stadt reingelaufen sind, über den großen Platz. Hier ist es genauso, wenn man über diesen großen Platz dann weiterläuft, dann findet man rechts zur Hand einen Torbogen, und durch diesen Torbogen kann man auch schon die Gasse erkennen, in die man da reinlaufen kann. Und auf der anderen Seite des Rathauses, da ist zwar kein Torbogen, aber man sieht eben auch die Gasse. Und es ist tatsächlich, oder kann für dich ein Rundweg sein. Wir haben die rechte Seite genommen durch den Torbogen. Da sind wir dann runtergelaufen und haben die schönen Häuser dann nochmal angeguckt. Und unten kommen quasi beide Gassen zusammen, so wie ein V. Da ist noch was, was man so gar nicht schnell erkennen kann, wo auch kein Schild dran ist. Da siehst du dann, wenn du von oben nach unten kommst, auf der linken Seite ist unterhalb des Hauses ein großer Torbogen ohne Tor. Und da solltest du unbedingt durchgehen, denn da geht es vielleicht noch 20, 30 Meter nach vorne, und da ist eine Aussichtsplattform. Und von dieser Aussichtsplattform genießt du einen wunderbaren Blick. Einmal linker Hand in Richtung der Pyrenäen und rechter Hand dann einfach wieder über den Embalse. Deshalb hat ja auch unsere Tour hier durch Aragonien den Namen Weitsicht und Wellness. Also WW, Doppel-W, nicht WWW, aber WW.
Weitsichtig waren wir wahrscheinlich auch bei der Planung unserer Reise und der Daten. Das kann man sagen, haben sie es verpasst oder haben sie es bewusst verpasst? Also, Ainsa, diese Stadt, ist im 8. Jahrhundert ja auch errichtet worden, aufgrund dessen, dass die Christen sich in die Berge zurückgezogen haben und beschlossen haben, sich auch zu verteidigen gegen diese Angriffe eben aus dem Süden von den Mauren. Und bei einem dieser Kämpfe soll über dem Schlachtfeld ein großes Kreuz erschienen sein. Dem hat man natürlich zugute geschrieben, dass man diese Schlacht gewonnen hat. Und an diese Schlacht, an diesen Sieg wird im September alle zwei Jahre mit einem großen Fest, eben mit der Fiesta della Morisma, erinnert. Wir haben die Überreste noch gesehen. Im Innenhof des Castellos stand ein großes Festzelt, so wie was man von München kennt. Und auf dem Plaza Mayor stand noch eine große Bühne. Dort haben diese Festlichkeiten stattgefunden und die waren just einen Tag zu Ende, bevor wir die Stadt besichtigt haben. Also, wir konnten die Stadt relativ in Ruhe besichtigen. So kann man sagen, so haben wir es geplant. Wenn wir das Fest miterleben hätten wollen, dann hätten wir früher kommen müssen. Aber da wäre es vielleicht auch zu trubelig gewesen.
Ja, naja, wir haben ja mal ein Stadtfest in La Guardia miterlebt. Da kamen wir ja genau an dem Tag in die Stadt, als die Stadtfest hatten. Und da waren die Gassen, die waren total schön geschmückt. Und es waren unheimlich viele Leute unterwegs und die hatten auch ganz tolle Trachten an. Und wir sind ja da mitten eingetaucht in ein Restaurant, wo die ganzen Einheimischen gesessen haben und gegessen haben. Da wurde ja so ein Dreigangmenü gekocht. Und da übrigens haben wir zum allerersten Mal Patatas Riojanas gegessen. Und das habe ich daheim schon gefühlt 100-mal nachgekocht, weil das so ein super genial einfaches Rezept ist. Und wenn du die richtige Chorizo kaufst, also eine richtig gute Chorizo, und da solltest du auf gar keinen Fall sparen, dann hast du ein geniales Kartoffel-Chorizo-Gericht.
Aber Tina, du bist doch bei uns die Backfee. Wir haben dort in La Guardia bei diesem Drei-Gänge-Menü für 15 Euro, das weiß ich noch ganz genau, inklusive einer kompletten Flasche Rotwein und einer Flasche Zitronensprudel, weil die Spanier an den heißen Tagen ihren Roten gerne mit Zitronensprudel mischen und das hat auch wirklich gut geschmeckt, den besten Käsekuchen ever gegessen. Also du hättest einfach vielleicht auch 100-mal diesen Käsekuchen nachbacken können, bis du ihn so erwischt hättest, wie er damals war.
Ich befürchte, wir müssen nach La Guardia.
Genau. Ja, also so ein Stadtfest oder so ein Fest überhaupt haben wir ja letztes Jahr auch in Zamora miterlebt. Ist natürlich eine tolle Sache. Wenn du auf Trubel, Jubel, Heiterkeit stehst, dann ist das allemal das Richtige. Gut, wir haben es jetzt tatsächlich einfach gar nicht gewusst, dass das da stattfindet zu diesem Zeitpunkt. Sonst hätten wir vielleicht auch unser Timing anders gewählt. Auf jeden Fall ist es für dich ein gutes Timing, wenn du hier in der Gegend bist, einfach einzuplanen, auch mal diese Orte zu besuchen und dir dafür auch Zeit zu nehmen. Das ist schon vom Fahren her nicht eben einmal so schnell gemacht, in die eine oder andere Destination zu kommen, weil die Sträßchen halt auch Sträßchen sind. Und zum anderen hast du einfach auch wirklich sehr imposante Einsichten, Einblicke, Dinge, die du dir anschauen kannst. Und das ist richtig schön.
Ja, und wenn du dann von da aus, also von dem im Balse de Mediano, sagst, ich möchte noch ein bisschen was weintechnisch entdecken und du fährst in Richtung Barbastro, dann kannst du weintechnisch auch noch eintauchen in eine sehr aufstrebende Weinregion, in die DO Somontano. Wir werden da noch eintauchen. Das heißt, du wirst noch Podcast-Folgen, mindestens eine, über die Weine aus diesem Gebiet Somontano bei uns hören können.
Und damit viel Spaß beim Genießen. Freu dich auf die nächsten Folgen. Hasta luego. Mach's gut.
Hasta luego.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.